Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Tobias heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City aus dem hohen Norden.
Danke, Gabriel. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir uns heute zum New Work austauschen und der Zukunft der Arbeit.
Ich freue mich auch. Wo bist du denn heute?
Ich bin aus Magdeburg, da wo wir ansässig sind mit unserem Unternehmen aus der Personaldienstleistung. Sitze im schönen Roten See, ist ein Stadtteil ganz im Norden und habe von hier aus Blick auf die Elbe.
Okay.
Und kann den Güterverkehr auf dem Wasser beobachten, so gesehen, und bis in den Hafen gucken. Das ist sehr interessant.
Weitblick.
Eigentlich eine schöne Ecke.
Ja, freut mich, dass du da bist. Wir starten mal ganz klassisch mit der Einstiegsfrage dieses Podcasts. Es geht ja um meine mittlere Tochter. Ich habe ja drei, aber die mittlere, die Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ich und mein Unternehmen, wir begleiten Menschen in ihrer beruflichen Karriere ganz vom Anfang, von dem Finden der richtigen Ausbildung bis hin zum Karriereende, immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Job zu haben, der eben zu dem Zeitpunkt gut zu einem passt und das, was man im Leben vorhat, ein bisschen unterstützt. Und auf der Unternehmensseite liefern wir auf die Art und Weise eben die Menschen, die gerade gebraucht werden und auch für den Zeitraum, wo sie gebraucht werden.
Und da habe ich sofort als Vater auch schon den Gedanken, warum beschäftigen wir uns nicht auch eher und besser mit der Frage, was eigentlich ein Job ist, der passt, ne? Also ich als Vater sehe das ja auch, meine Kinder haben schon so diffuse Wünsche, aber nichts Genaues weiß man. Mit vielen, mit denen ich hier im Podcast spreche, ist es auch so, dass sie sagen, ich habe ewig nicht gewusst, was ich machen soll. Also eigentlich ist es doch naheliegend, dass man jemanden hat, der einem begleitet, auch schon am Anfang.
Sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass die Auswahlmöglichkeiten, die man heute hat, so vielfältig sind, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass man sich falsch entscheidet, so hoch ist, in Anführungszeichen, dass die Menschen Angst davor haben, diese Entscheidung zu treffen.
Ja.
Am Ende ist es, glaube ich, was die Passgenauigkeit angeht, auch manchmal gar nicht so entscheidend, dass das 100% sind.
Mhm.
Sondern mit welcher Einstellung ich da reingehe und ob ich mich da reinfuchsen möchte. Und wir erleben es ganz, ganz oft in unserem Tagesgeschäft, dass Menschen was tun, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten und danach Spaß dran gefunden haben.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich da Spaß an einer Tätigkeit habe, fange ich auch an, da Leistungen zu entwickeln, die andere eben nicht entwickeln können.
Ja.
Und das ist ja eigentlich die Geheimsoße, wenn man es mal so will, ja.
Da sind wir schon mittendrin. Vorher wollen wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Gib uns doch mal so einen Hintergrund. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin geboren in Freiberg in Sachsen. Bin also Sachse, bin im Laufe meiner noch jungen Karriere, in Anführungszeichen, über Hamburg dann nach Magdeburg gekommen.
Mhm.
Und habe eigentlich Medientechnik studiert. Es war eine Mischung aus Elektrotechnik und Journalistik. So, dass ich also die Knöpfe und selbst drücken kann und die Texte selbst schreibe, die ich dann spreche. Das hat mich irgendwann so ein bisschen gelangweilt. Bin dann in den Vertrieb gegangen. Auch da sind die Sprüche, die man täglich macht, ähnlich. Das ist immer die beste Musik von heute. Hat aber ein bisschen mehr gefunkt und bin über den Weg dann hier in die Personaldienstleistung eingestiegen. Habe die Vorbesitzer kennengelernt. Im Jahr 2006 war das. Dann haben wir gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut, Marketing aufgebaut. Mittlerweile sind wir hier an 16 Standorten in Deutschland präsent und versuchen eben mit möglichst viel Kundennähe vor Ort eine gute Dienstleistung zu machen. Mehr eigentlich nicht.
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch studiert habe und dann auf der Suche nach Studentenjobs war, da gab es dann auch so Personaldienstleistungen und Zeitarbeitsfirmen. So viele kleine Firmen waren das, die ich irgendwie so erlebt habe. Mittlerweile ist ja viel passiert. Wir haben eine ganze Pandemie dazwischen gehabt. Wir haben jetzt KI seit 2022 so richtig. Wie sieht denn der Markt jetzt aktuell aus?
Der Arbeitsmarkt insgesamt oder der Zeitarbeitsmarkt, Personaldienstleistungsmarkt ist extrem angespannt nach wie vor. Da war jetzt die Pandemie gar nicht mal das große Problem. Ich glaube, die hat sogar den Vorteil gehabt, dass verschiedene strukturelle Probleme in unserer Wirtschaft dann nochmal aufgeschoben worden sind. Und die sind dann erst danach zum Tragen gekommen. Mhm. So, die Krise hat sich erst nach der Pandemie so richtig entwickelt, was die Wirtschaft angeht. Der komplette Markt hat sich von 1 Million Menschen, die in Zeitarbeit unterwegs waren, auf 600.000 zusammengeschrumpft. Genauso viele kleine Zeitarbeitsunternehmen gibt es auch nicht mehr. Auch den Großen geht es jetzt nicht so prall in verschiedenen Stellen. Auch wir arbeiten an, wie soll ich es formulieren, in einem gesunden, aber niedrigschwelligen Bereich. Und die Umstellung auf digitale Dienstleistungen, das ist so die große Herausforderung, die im Moment da ist. Es ist also nicht nur so, dass die Wirtschaftslage angespannt ist und die Auftragslage damit eingeschränkt. Es ist auch so, dass es eben viel Wettbewerb gibt durch neue digitale Dienstleistungen. Mhm. Ob ich jetzt als Unternehmen einen Personaldienstleister nehme und jetzt eine Premiumqualität einkaufe, weil ein Menschen geholfen hat, in die richtige Position zu kommen. Oder ob ich eben einen digitalen Dienst nehme, der mir halt eine bestimmte Menge an Leads liefert. Das ist erstmal naheliegend, die billige Variante auszuprobieren. Die Erfahrung zeigt, es dauert immer eine Weile und dann kommen die Menschen zurück. Das war in der Geschichte bisher immer so.
Ja, da kannst du uns ja an der Stelle auch gleich nochmal eure Company vorstellen. Du hast ja schon erwähnt, euch gibt es schon eine ganze Weile und du bist dann mit eingestiegen. Aber was macht euch aus? Wie groß seid ihr? Wie arbeitet ihr? Erzähl mal.
Macht uns aus, ist immer eine der schwierigsten Fragen, weil ich glaube, am Ende ist es die Liebe zu dem, was man tut, was einen gut oder schlecht werden lässt. Das ist nicht anders wie beim Bäcker, der halt ein gutes Brötchen bäckt und die Menschen gehen gern dahin. Oder halt der klassische Mensch, der es in der Kaufhalle nur in den Ofen schiebt. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, auch wenn da jeweils ein Brötchen rauskommt. Wir sind seit 1995 am Markt. Haben angefangen als klassische Personalvermittlung. Damals fing das Thema an, dass die Personalvermittlung nicht mehr nur von der Bundesagentur für Arbeit gemacht werden durfte, sondern wurde freigegeben. Da ist das Unternehmen hier entstanden. Dann kam später die Zeitarbeit dazu. Das war aber viele, viele Jahre unser Schwerpunkt. Und mittlerweile etablieren wir uns zu einem, ich nenne es mal Full-Service-Partner im weitesten Sinne, wo wir eben über das klassische zur Verfügung stellen von Personal, über welche Vertragsart auch immer, auch anliegende Dienstleistungen miterbringen, wie zum Beispiel Personalmarketing, wie zum Beispiel Onboarding, Preboarding, Coaching, also alles Themen, die sich rund um das Thema HR drehen und die Probleme des Unternehmens lösen. Und gleichzeitig, das ist ja das Schöne bei unserem Job, noch das Problem des Mitarbeiters oder desjenigen, der eine Stelle sucht oder sich verändern möchte.
Also mehr als Personaldienstleistung eigentlich?
Wie man es definiert, ja. Also ich sehe mich schon als äquivalenten Partner in HR-Fragen. Ja. Weil wir stellen immer wieder fest, große Konzerne können sich da ganz viele große Abteilungen mit vielen jungen Damen leisten, die da ganz viel bewegen. Aber gerade im mittelständischen Bereich oder kleineren Unternehmen ist es immer so ein Thema, das macht die Assistentin mal mit. Und mit mal mit ist es eben heutzutage nicht mehr getan, weil natürlich auch die Anforderungen der Menschen deutlich höher sind, was das Umfeld angeht, was die Qualität angeht.
Ihr arbeitet ja für verschiedene Branchen und ein ganzer Teil ist auch aus dem Bereich Handwerk, ne? Würdest du sagen, das ist auch so ein Bereich, der weniger Angst vor KI haben muss, was so das Thema Ersetzen von Jobs angeht? Also in der Wissensarbeit sehen wir es ja sehr stark gerade.
Ja, es steckt ja schon im Begriff Handwerk. Also da ist jetzt weniger die KI das Thema, sondern schon mehr die Robotik, wenn man das so nimmt. Und ich glaube, jeder Handwerksmeister, der Handwerksgeselle, bleiben wir mal im Heizungs-, Sanitär-, Klimabereich, da muss ich ja schwere Keramik, seien es irgendwo hinschleppen in die dritte, vierte Etage und wie auch immer das gewährleistet wird. Wenn da ein Roboter kommt, mir das abnimmt, kann ich effektiver und schneller arbeiten. Aber die kreative Lösung in dem nicht normierten Raum und gerade im Altbestand ist es ja oft so, dass da 90 Grad nur Theorie ist. Das wird immer ein Mensch machen, glaube ich.
Ich habe es gerade gelesen, was so den Tourismus angeht. Das ist ja hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Riesenthema, dass immer mehr Hotels jetzt auf Roboter setzen. Was so Routine-Geschichten angeht, wie die Teller rausbringen oder wieder zurückholen. Aber ich sehe es so wie du. In vielen Bereichen wird man sich die Situation anschauen müssen und ganz individuell entscheiden müssen und auch eine gewisse Erfahrung und eine Intuition mitbringen. Und das können wir Menschen dann besser.
Ich denke auch, dass das eine Umbruchszeit ist, wo im Prinzip aus einem Trend dann ein Übertrend wird, der sich dann von alleine wieder in eine gesunde Mitte reguliert. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass mit zunehmender KI, mit zunehmender Robotik, dass die Menschen dann einfach auch Dinge tun wollen, die ihnen Spaß machen. Und es gibt ganz viele, die haben unheimlich viel Spaß im Kontakt mit Menschen und wollen da tätig werden. Und dann, ob sie jetzt dann immer kurz die Teller schleppen müssen, um da jetzt Geschäftsmodell draus zu machen, aber die Gäste betreuen und gerne betreuen wollen, ist, glaube ich, dann die Frage. Und das wird schon in die Richtung gehen. Oder Handwerk. Das ist auch so. Ich stelle das jetzt bei meiner Tochter, meine jüngere Tochter, macht gerade ihr Abitur in Niedersachsen. Die machen 13 Jahre. Weiß auch überhaupt nicht, was sie werden möchte. Und wenn man dann in das Gespräch mal reingeht und dann eben diese Methodiken, die wir da anwenden, ein bisschen in die Tiefe geht, wo es hingeht, das geht eigentlich Richtung Handwerk. Es geht darum, was zu kreieren, Kreativität an den Tag zu legen und was zu schaffen in irgendeiner Form. Und mit KI Text zu produzieren, befriedigt keinen. Das haben wir auch alle schon erlebt.
da sind wir so ein bisschen auch dabei, wie ihr arbeitet. Das finde ich auch ganz interessant. Ihr nehmt euch ja die Zeit, mit den Menschen auch mal drüber zu sprechen. Wo kommst du her? Was schwebt dir vor? Weil vielen ist das ja nicht klar, ne? Auch erwachsenen Menschen ist das oft nicht klar. Wo geht die Reise hin? Ich sagte dir das ja im Vorgespräch schon. Bei meiner Frau zum Beispiel ist es auch gerade so, dass sie überlegt, wie sie sich weiterentwickelt. Und so gibt es Millionen andere auch. Und da kann man sich zu Tode recherchieren und googeln oder mit KI-Agenten arbeiten. Es ist, glaube ich, sehr wertvoll, mit einem Menschen zu arbeiten, der einen da beraten kann, so wie das in anderen Branchen ja auch so ist. Auch in Banken, glaube ich, ist es sehr wertvoll oder auch im Tourismus. Ich habe mich zuletzt für den letzten Urlaub auch in einem Reisebüro von einem Menschen wieder beraten lassen. Das war sehr wertvoll. Ich konnte ihm vertrauen. Ich hatte das Gefühl, ihm vertrauen zu können und das hat sich auch bewahrheitet. Ich konnte diesen ganzen Rezensionen nicht mehr glauben im Internet. Bei jedem Hotel hast du gute und schlechte. Wir sind an so einem Punkt angelangt, wo eine menschliche Beratung, glaube ich, sehr wichtig ist. Von daher, vielleicht magst du uns mal erklären, wie ihr beratet, wie ihr da arbeitet.
Das Kernelement an der Stelle ist Erfahrung. Ja, Bewertung im Internet nehme ich jetzt mal als Wissen, als Beispiel. Und das Wissen lässt sich selbstverständlich manipulieren in irgendeiner Form und herstellen. Aber Erfahrung, was ein Mensch erlebt hat und das eins zu eins weitergibt. Und der Mensch tickt ja in Narrativen.
Ja.
Wir erzählen uns ja Geschichten gegenseitig. Und die Geschichte kann ich mir in meinem Kopf vorstellen. Ich sehe Bilder und anhand dieser Bilder kann ich für mich beurteilen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und das ist eigentlich auch das Anliegen unserer Beratungsgespräche, den Menschen ein Bild von dem zu vermitteln, was auf sie zukommt, wenn sie eine bestimmte Position annehmen oder eben auch nicht annehmen. Wie sieht denn der Alltag in der Pflegeeinrichtung wirklich aus? Da haben wir ja die Erfahrungsberichte aus erster Hand jeden Tag. Wir sehen, was klappt. Wir sehen auch, was nicht klappt. Wir sehen auch, worauf sich die Menschen einstellen müssen, wenn sie da hingehen.
Wie macht ihr da Appetit ganz konkret? Gerade im Bereich Pflege wird ja händeringend gesucht. Gleichzeitig ist es auch ein sehr schwerer und nicht unbedingt ideal bezahlter Bereich.
Das mit dem ideal bezahlt ist an der Stelle schon mal der Schlüssel. Mhm. Also wir haben es geschafft, uns ein Team aufzubauen. Wir sind gerade aktuell knapp 150 Pflegefachkräfte bei uns im Team, die, so wie das früher der ostdeutsche Handwerker gemacht hat, auf Montage gehen. Mhm. Das heißt, sie sind bundesweit im Einsatz und haben eben auch Mitspracherecht, welche Einsätze interessant sind, wo die Bedingungen gut stimmen. Und dieses Feedback geben wir natürlich auch den Kunden weiter, damit die darauf reagieren können in irgendeiner Form und dann sich selbst verbessern und auch Attraktivität steigern als Arbeitgeber. Und teilweise ist es auch so, dass ganz dringende Einsätze von Kundenfirmen werden dann auch versteigert. Am Ende muss das Problem gelöst werden.
Aha, das habe ich auch noch nicht gehört.
Das läuft bei uns in der Community und dann wir haben morgen Einsatz, aber der krasseste Fall war, wir haben heute eine Spätschicht und das mussten wir früh um 9 Uhr organisieren, dass quasi in dem Krankenhaus JWD dann zur Spätschicht jemand antritt und haben das in unserer Community geteilt. Unter welchen Konditionen kannst du das machen? Natürlich unter Einhaltung Arbeitszeitgesetz und alles, was dazugehört. Und dann, ich kann jetzt losfahren, bin ich in 3 Stunden dort. Ich brauche eine Übernachtung, ich brauche dies, brauche jenes und das ist mein Stundenlohn. Na gut, dann machen wir das. Und der Kunde war mit den Konditionen einverstanden, weil ihm geholfen war an der Stelle.
Finde ich cool. Und oft sind es ja auch diese Begleitthemen. Ich habe gerade in der Brand 1, diesem Wirtschaftsmagazin, gelesen in Tübingen. Da, ich glaube, es war ein Fleischermeister, der hat dann auch ein Haus gebaut, damit die Azubis, die er gesucht hat, dort wohnen konnten, weil es einfach so teuer ist, in Tübingen zu wohnen. Das heißt, die kümmern sich um das Wohnen- und Immobilienthema, weil sie sagen, sonst kriegen wir einfach keine Leute. Und in Rostock ist es auch so. Also hier gibt es einen Leerstand von 0, noch was Prozent und auch das eigentlich nicht wirklich. Also wenn man nicht die Begleitprobleme mitlöst, wird's eng, ja?
Das ist der Knackpunkt. Also das ist, viele meiner Mitarbeiter sehen sich, das mag jetzt abwertend klingen, so ist es nicht gemeint, ein bisschen als Kindergärtner. Kindergärtner im Sinne von, ich brauche eine Ganztagsbetreuung. Ich muss also nämlich neben der Arbeit auch um die Themen kümmern, die links und rechts liegen. Mobilität ist auch ein ganz großes Thema. Einige unserer Einlagskräfte sind halt nicht mobil, privat, wollen es auch nicht sein. Na gut, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie zum Kunden kommen. Ja. Über welchen Weg auch immer. Oder eben, wenn sie auf Montage gehen, eine entsprechende Unterkunft haben. Meistens sind es dann Ferienwohnungen oder irgend sowas, damit sie sich auch selbst versorgen können. Weil die Einsätze sehr wechselhaft sind. Ist ja nicht so, dass sie konstant beim gleichen Kunden sind. Dann macht das mit den Wohnungen keinen Sinn. Aber dieses ganzheitliche Denken ist ein Punkt, der auf die Arbeitgeber definitiv zukommt.
Und die sie oft noch nicht im Blick haben, oder? Also ich hatte selbst vor ein paar Jahren ein Gespräch, da ging es um eine ziemlich gute, hohe Position. Und da, das war auch in Hamburg war das. Und da fragte ich, weil es in Hamburg ja auch nun mal sehr schwierig ist mit dem Wohnungsmarkt, ich sage, habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten? Nö. Das war die Antwort. Also noch nicht mal, wir gucken mal. Nö. Und da denke ich mir, vielleicht setzt da irgendwann mal ein Umdenken ein.
Ich glaube, in den Metropolen kommt das spät, weil da ist ja noch genügend Zulauf da vom Land, in Anführungszeichen, die da unbedingt hinwollen. Berlin, Hamburg, München, ich glaube, die werden das Problem recht spät haben. Ja. Alle anderen machen sich da schon nach und nach so ein bisschen Gedanken, aber eben auch auf sehr, sehr unterschiedlichem Niveau. Und nicht jeder hat natürlich auch das Potenzial, jetzt ein Haus zu bauen, um da jetzt Azubis drin wohnen zu lassen.
Ja.
Es ist ja auch jetzt nicht ganz, also gerade in Tübingen sind ja auch die Baupreise jetzt nicht ganz geschenkt. Ja, das ist schon eine Mega-Investition, die er da tätigt in der Form. Und das will auch nicht jeder. Ich glaube, manche Unternehmen sind auch so prozessoptimiert, dass es eben, gut, dann gibt es halt einen anderen Weg.
Ja, ja.
Wir selbst machen das auch anders. Wir haben jetzt eine Kollegin, die ist hier in Magdeburg zur Einarbeitung für den Pflegebereich, um dann perspektivisch in 12 bis 18 Monaten nach Rostock zu ziehen und dann dort den Bereich weiter auszubauen. Mhm. Mhm. Natürlich mit Relocation von uns. Also.
Und sag mal, du sagtest gerade, dass ihr das dann in eurer Community teilt, wenn da jemand gesucht wird. Wie kann ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Habt ihr dafür so einen digitalen Space, in dem dann alle drin sind? Oder wie funktioniert das? Gibt es so eine Art Intranet? Oder?
Das ist themenbezogen. Es gibt also jetzt nicht die eine Community für alle. Weil ja die Pflegeeinsätze interessieren die gewerblichen Mitarbeiter, die Handwerker nicht und umgedreht natürlich auch, sondern systembezogen. Und die haben dann ihre Gruppen, wie man es halt aus dem privaten Umfeld auch kennt. Auf Business-Ebene werden eben dann, also WhatsApp ist das in dem Fall ganz klassisch, dort im Prinzip informiert und über den Kanal auf dem Laufenden gehalten. Und wir haben uns dafür entschieden, den Weg zu gehen, weil es das Tool ist, was die Menschen sowieso benutzen.
Ja.
Und Kundennähe heißt, ich mache es den Menschen so bequem wie möglich und nicht mir selbst so bequem wie möglich. Und das kommt erstmal so gut an. Hm. Und interessanterweise sind auch ganz viele Ehemalige mit drin. Dem Kanal kann ja jeder folgen, der das möchte. Und durchaus auch Leute, die nicht bei uns arbeiten, die das verfolgen. Und das ist auch nach meinem Dafürhalten ein ganz gutes Branding-Instrument, um sich als Arbeitgeber nochmal attraktiv zu machen, weil die auch fremde Menschen nachverfolgen können, wie es bei uns läuft. Das gibt's da keine Geheimniskrämerei, das ist alles ganz transparent.
Wir sind ja gerade in der Zeit, hast du auch schon angesprochen, in der sich vieles verändert und umbricht, aufbricht. In der Krise gehen einige Dinge zu Ende, andere starten auch neu. Das heißt, wir müssen uns ja alle weiterentwickeln und auch immer wieder auf den Prüfstand stellen. Wird dieser Job, so wie ich ihn heute mache, so noch lange gemacht werden? Ich glaube, es gibt auch ein Tool der Agentur für Arbeit, habe ich mir sagen lassen. Da kann man das mal checken, welche Zukunftsperspektiven der eigene Job hat. Aber wie auch immer, wir sind alle, glaube ich, gefordert. Und mich würde mal interessieren, wie du das so siehst. Ist das schon in den Unternehmen angekommen, dass man nicht nur so ein bisschen Weiterbildung macht, sondern dass wir alle irgendwie zu einer lernenden Unternehmenskultur auch hinkommen? Wo stehen wir da?
Ich glaube, da stehen wir noch weit am Anfang. Das ist auch sehr davon abhängig. Bin ich jetzt im Konzernumfeld unterwegs, wo ich mir im Prinzip Overhead-Abteilungen für sowas leisten kann? Oder bin ich wirklich im kleineren Mittelstand unterwegs, wo es in erster Linie um die Leistungserbringung geht? Und gerade diejenigen, die sich sehr auf die Leistungserbringung fokussieren, haben das Problem, dass sie diesen Punkt aus den Augen verlieren. Und da sehe ich das größte Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Es ist jetzt nicht nur der Wegfall der Industrie oder der Themen, die da hinten dranhängen. Es ist ja nicht nur die Industrie, die dann geht, sondern auch ganz viel ringsherum. Ja. Auch die nehmen Dienstleistungen in Anspruch, ja, in Größenordnungen. Sondern das Problem geht ja dann viel weiter, dass ich in der Gesellschaft eine große Menge an Menschen habe, die eine Qualifikation mitbringen, einen Qualifikationsnachweis, also eigentlich ein Blatt Papier, wo draufsteht, dass er irgendwas kann. Was aber keinen mehr interessiert. Und das ist ja der spannende Knackpunkt. Das ist eine Perspektive. Die andere Perspektive, so ganz dramatisch wird es nicht werden, weil wenn man Rollen nicht mehr nur als Prozessrolle denkt, im Sinne von ich führe etwas durch, sondern als Verantwortungsrolle, ich übernehme die Verantwortung, dass die Lohnabrechnung richtig ist, mal als Beispiel, dann kann ich natürlich die Lohnabrechnung automatisieren und kann andere Mengengerüste schaffen. Das ist richtig. Aber als Human in the Loop, das zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass die Prozesse sich weiter verbessern, dass wir eventuell durch die frei werdenden Ressourcen Verbesserungen im Lohnsystem einbauen, was auch immer, dass der Verantwortungsbereich wird ja bleiben, das muss jemand machen. Und das wird ja auch nicht so sein, dass wir jetzt eine Horde von Unternehmen haben, die KI gesteuert sind, wo dann nur noch Avatare miteinander reden. Das ist ja Quatsch, das baut ja keiner nach. Sondern es wird schon so sein, dass der menschliche Dialog an Bedeutung, ich glaube, ich sogar erstmal nochmal zunehmen wird, weil es da sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen gibt. Und diese Dialogfähigkeit ist einer der Schlüssel. um dann eine lernende Gesellschaft, eine lernende Organisation zu werden.
Weil irgendwie hat man immer noch so den Eindruck in Deutschland, wir reden drüber und hoffen, dass wir das Problem mit Abwarten lösen.
Das ist aber aus Arbeitgebersicht natürlich auch extrem schwierig. Ja? Also, wenn jetzt jemand in die Weiterbildung geht und meine Mitarbeiter sollen in Weiterbildung gehen, dann machen wir eine ganze Menge. Wir machen auch eine interne Akademie, wenn wir demnächst auch ausrollen für externe Leute, dass sie da auch teilnehmen können, weil wenn ich es einmal produziert habe, ist es ja da.
Ja.
Der klassische ältere Mitarbeiter, sehr erfahrene Mitarbeiter, der es nicht mehr so weit bis zur Rente hat, ist erzogen worden in einem Mindset, dass er das nicht braucht. Da stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen glauben, dass ich kann doch was, reicht. Warum jetzt noch was entwickeln, was du noch lernen, das ist langweilig. Und ständig treiben sie neue Säue durchs Dorf, ist immer das Gleiche eigentlich. Ich denke, bis zum gewissen Punkt haben sie da auch recht. Aber grundsätzlich Dinge völlig neu zu denken und aus neuen Perspektiven zu betrachten, haben wir in den Generationen, die jetzt gerade arbeiten gehen, nicht gelernt. Und das ist die Herausforderung, erstmal diesen Acker vorzubereiten, damit dann dieses lernende System auch auf fruchtbaren Acker fallen kann. Wie kriege ich denn das Mindset bei den Menschen hin, dass sie auf Veränderungen stehen und Freude daran empfinden?
Veränderungskompetenz überhaupt mal auszubilden. Ne?
Das wird uns auch bei vielen Menschen nicht gelingen, das muss man ehrlich sein.
Ich meine, wir sind ja alle tendenziell Gewohnheitstiere und Veränderungen bedeuten erstmal einen höheren Energieaufwand und das widerstrebt uns natürlich, zumal sich das ja auch nicht direkt auszahlt, wenn wir uns verändern, ne? Also nicht im ersten Moment, das braucht immer mal, bis wir die Effekte sehen.
Auch als Arbeitgeber gehe ich da große Investitionen ein, habe keine Garantie dafür, dass das fruchtet, habe keine Garantie dafür, dass es im Tagesgeschäft ankommt. Investiere nicht nur natürlich dann Gehälter, investiere auch liegen gebliebene Arbeit in Form von Arbeitszeit und muss natürlich gucken, dass es klappt. Und wie kann man dann ein System bilden, wo derjenige, der lernen möchte, auch in ein Umfeld kommt, wo er das lernen darf und wo ihm die Möglichkeiten dazu gegeben werden und wird sicherlich auch Menschen geben, die wollen das nicht. Also da kann ich es beschreiben. Es gibt ja auch Menschen, die sind vom Wesenstyp so, die brauchen ihre festen Strukturen. Und wenn ich morgen den Locher vom linken Schreibtischrand auf den rechten Schreibtischrand stelle, hast du einen schlechten Tag.
Katastrophe.
Die gibt's. Aber klar, auch mit denen müssen wir doch in der Gesellschaft irgendwas anfangen. Was können wir denen für Herausforderungen geben, wo sie im Prinzip diese Wesensart als Stärke ausspielen können?
Ja. Finde ich gut, den Gedanken.
Das sind ja eigentlich die richtigen Compliance-Leute. Ja. Das muss halt so sein. Tut mir herzlich leid, ist eine Vorschrift. Punkt.
Also es geht auch um Matching, zu gucken, wer bringt was mit. Ja. Ja.
Also es macht keinen Sinn, jetzt ein Freigeist, ein Träumer, jemanden, der ganz schlecht in der Nachverfolgung ist, der ganz viele Projekte anfängt, also einen richtigen Kreativmenschen, jetzt auf irgendeine Stelle zu setzen, wo es wirklich um Kontinuität und Konsistenz angeht. Das wird nicht funktionieren, da wird der nicht glücklich und der Arbeitgeber auch nicht.
Hm.
Und dann ist der nächste Schritt, den Arbeitgeber zu begleiten. Okay, was hast du denn für Ressourcen da? Was bekommst du denn für Menschen in deiner Region? Wie ticken die denn hier? Was sind denn die Menschen, die du jetzt zur Verfügung hast in deinem Unternehmen? Und was kann ich denn als Unternehmer in meiner Verantwortung aus dem Personal machen, was ich habe? Wenn ich jetzt Prozesse automatisiere, fallen ja theoretisch auch Stellen weg. Wenn wir das alle machen, haben wir ein Problem, weil wird die Wirtschaft nicht besser von. Ja?
Ja.
Also wie kann ich denn die Verantwortungsbereiche und die Prozesse im Unternehmen so schneiden, dass ich den Menschen eine passende Aufgabe gebe, unabhängig davon, was die irgendwann mal für eine Ausbildung hatten?
Ja.
Und das sind die Wesenszüge, glaube ich, und die Charaktereigenschaften und eben die persönlichen Stärken ganz, ganz wichtig. Weil wie gesagt, nach Methodiken fragen und wir Wissen dazu aneignen, das lässt sich mit KI sehr, sehr gut machen.
Jetzt haben wir auch schon viel über den Fachkräftemangel gesprochen in Deutschland. Wie kommen wir da bloß vorwärts? Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir das irgendwie bewältigen? Wir haben ja tatsächlich eine Arbeiterlosigkeit. Es ist ja nicht nur ein Fachkräftemangel, aber durch die demografische Entwicklung wird es ja auch eher noch schwieriger. Wir haben, glaube ich, so wenig Kinder wie noch nie, habe ich auch kürzlich gelesen. Wir sind Väter, wir haben unseren Teil geleistet,
Tobias. Ja.
Aber es ist nun mal ein Thema und da brauchen wir natürlich auch Ideen. Bist du da zuversichtlich, dass wir das langfristig in den Griff bekommen können? Und wenn ja, wie?
Also ich glaube, das ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte dieses Landes, wenn man jetzt mal den kurzen Horizont nimmt, dass sowas auftritt. Ja, auch wir haben damals, also vor unserer Zeit, wurden schon mal Gastarbeiter ins Land geholt, wenn man den bestimmten Arbeitskräftebedarf nicht decken konnte. Wir haben jetzt Migrationsthemen, die uns irgendwie an Herzen liegen, kriegen die Menschen nicht in Arbeit, weil es merkwürdige Vorschriften gibt, die Integration verhindern. Ich persönlich bin der Ansicht, Integration findet am Arbeitsplatz statt. Nicht zu Hause. Also warum verhindern wir, dass die Menschen, die hierher kommen und um Hilfe bitten, Hilfe suchen, irgendwelche Gemeinschaften zusammenfließen mit Menschen, die deutsche Sprache sprechen, um hier anzukommen und integriert zu werden? Also ja, das sind die Themen, an denen es klemmt. Dann hätten wir auf der Basis schon mal Menschen, die erstmal arbeitsfähig sind, auch weil sie die Sprache beherrschen. Weil die Sprachbarriere ist ein ganz großes Problem. So, der zweite Punkt ist, wir müssen halt die Berufe, die großen Bedarf haben, sehr attraktiv machen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der ergibt sich von alleine. Das war schon immer so, dass sich das dann irgendwann, wenn der Bedarf groß genug ist, wieder attraktiv wird finanziell und durch die sonstigen Vergütungen. Ein guter Handwerker verdient jetzt hervorragendes Geld mittlerweile, wenn er ganz normal arbeiten geht, und was er in seiner Freizeit macht, verdient nochmal gutes Geld, wenn er das will. Ist keine Unterstellung, nur eine Beobachtung, dass es gelegentlich stattfindet. Und da jetzt ein Ausbildungssystem zu finden, ein Marketing-System, ich meine, das Handwerk macht ja schon relativ nette Kampagnen, die so ein bisschen ansprechend sind, ich finde die gar nicht verkehrt, um da eben auch Nachwuchs zu schaffen. Das ist ein Part. Der zweite Part ist natürlich, es fängt bei den Eltern an.
Ja.
Also auch die Kinder werden nur das tun, was ich vorlebe. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte ein Luxusleben leben und möchte nur eine 4-Tage-Woche und eigentlich auch nur Homeoffice, und da, wie soll ich denn das Kind dazu kriegen, dass der mal irgendwie früh um 7 auf einer Baustelle steht?
Ja.
Also wie können wir als Elternteile unserer Verantwortung gerecht werden, dass genau das passiert? Ich versuche das, renoviere, saniere gerade das Haus, in dem wir leben, und dann müssen die Kinder eben mit anpacken, und es ist Wochenende eben mal, wir haben jetzt die Dämmung aus dem Dachstuhl geholt, weil die verdorben war, müssen die Kinder halt mit ran, kriegen sie ihr Teletubby-Kostüm, Arbeitsschutz ist wichtig, und dann haben sie halt einen anstrengenden Tag. Aber das ist der einzige Weg in meinen Augen, dass die dann auch zu schätzen wissen, in welchem Luxus, in welcher Qualität die da leben dürfen.
Ja. Was würdest du dir auch aus deiner Position heraus von der Politik wünschen, damit wir den Arbeitsmarkt in Deutschland positiv entwickeln?
Wir müssen ein Land werden, was Menschen entwickeln möchte. Und wir müssen ein Land werden, was nicht nur von Wahl zu Wahl denkt und dann die Hälfte der Legislaturperiode damit verbringt, die Entscheidungen der Vorgängerregierung rückgängig zu machen, damit dann in 4 Jahren das gleiche die nächste Variante wieder macht, sondern wir müssen gucken, dass wir mal einen 15, 20 Jahresplan haben. Was soll denn aus dem Land Deutschland werden? Wie wollen wir denn dastehen? Was sind denn die Knackpunkte, wo wir uns hier mit den Ressourcen, mit den Umgebungen, die wir haben, den Rahmenbedingungen positionieren und darstellen können? Und dann muss man eben mal konsistent an den Themen arbeiten. Und die Konsistenz ist das Problem. Und der Föderalismus ist da nicht förderlich in meinen Augen, dass jetzt jedes Bundesland sein eigenes Bildungssystem hat. Wir haben doch alle die gleichen Ansprüche an die Menschen, und die müssen doch im Ergebnis gleiche Fertigkeiten und Fähigkeiten haben. Was mich am meisten erschreckt, ist, dass meine Kinder jetzt in der Schule fast den gleichen Lehrplan hatten wie ich. Die lesen die gleichen Bücher, die machen die gleichen Sachen, die müssen doch heute ganz andere Dinge wissen.
Ja.
Es gibt nun mal KI, wie gehen sie denn damit um?
Bist du dafür, dass das schon früh in der Schule behandelt wird? Also in China ist es ja schon einfach in der Grundschule zum Beispiel. In Deutschland erlebe ich aber auch oft, dass dann gesagt wird, nee, bitte möglichst lange raushalten, damit die Kinder sich erstmal entwickeln können. Weil das Gehirn braucht ja bis zum 21. Lebensjahr, um sich vollständig entwickelt zu haben. Und da haben viele Angst, dass KI da was kaputt machen könnte oder überhaupt das Digitale, ja. Aber ich denke mir, an irgendeiner Stelle müssen wir den Kindern die digitalen Kompetenzen beibringen, weil wenn wir den Kindern das selbst überlassen, dann führt das ja zu TikTok, Sucht und Co. und den Krankheiten, die dazugehören.
Ich kann ja verschiedene Fertigkeiten wie kritisches Denken, kritisches Hinterfragen, methodisches Fragen ja nur lehren, wenn ich es in der Anwendung habe. Wie soll es denn lernen, wenn es jetzt nur darum geht, theoretisches Wissen für irgendeine Prüfung zu haben? Sondern es ist am Ende des KI auch nur ein Werkzeug,
ja,
wie eine Axt. Und das Gleiche gilt für KI. Ich muss also geschult werden. Diese Schulung muss eben auch im Bildungssystem stattfinden. Was mache ich mit der KI? Was mache ich mit der KI nicht? Wie gehe ich damit um und wie sorge ich dafür, dass die Kinder diesen Denkprozess verstehen? Und nicht alles glauben, bloß was irgendwo rauskommt.
Ja, wo wollt ihr als Company noch hin?
Bis zum Horizont und noch viel weiter. Wir wollen deutschlandweit aufgestellt sein. Also wir fahren gerade ein relativ straffes Skalierungsprogramm im Sinne von, wir digitalisieren unsere Prozesse an den Stellen, wo es Sinn macht, damit wir mehr Zeit für den Menschen haben und dort besser an die Betreuung und besser an die Beratung gehen können, mehr Informationen verarbeiten können. Und wenn das steht, geht es darum, das ganze System so auszubauen, dass wir flächendeckend deutschlandweit die Menschen beraten können und mitnehmen. Das ist eigentlich unser Ziel. Bis 2047 will ich das fertig haben, weil dann bin ich fertig mit Arbeiten.
Und zu tun wird genug sein in der Zukunft.
Definitiv. Und ich glaube auch, das Thema Arbeit wird noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Was ich sehr, sehr bedauere, dass in dieser Gesellschaft nicht angekommen ist, dass Arbeit eigentlich die Sinnstiftung ist, die wir uns täglich holen können, wo wir uns entwickeln, entfalten können, wo wir was für die Gesellschaft tun können, wo wir einen Zweck erfüllen können. Viele Menschen sehen Arbeit nur als Last, ja, weil sie den Sinn dahinter gar nicht sehen können oder wollen oder zu viel Medien konsumiert haben, die das ausgeredet haben. Auch deswegen bin ich da weggegangen.
Das ist ja mein Reden. Also Arbeit kann auch diesen sozialen Zweck haben. Wir kommen in Bekanntschaften, in Freundschaften, in Netzwerke. Leute, die lange zu Hause sind, denen fehlt das oft, ja.
Also die Kinder entstehen auf der Weihnachtsfeier, das ist so.
Ja, Arbeit hat oft einen schlechten Ruf, ne? Meinst du, der wird noch besser? Ich meine, wir sehen auch so Trends von Selbstverwirklichung und diese ganze New Work-Bewegung war ja auch so ein bisschen der Wunsch, wir kommen mehr so dahin, was wir wirklich wollen. Ja?
Also dem stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber. Wenn ich das beobachte, werden ja alle nur noch Trainer, Coach und Ratgeber und wollen aber selbst keine Verantwortung mehr tragen, wollen ja anderen erklären, wie es geht. Ja, super. Ich glaube, davon kann eine Gesellschaft langfristig auch nicht leben. Sondern es muss schon irgendwo Wertschöpfung betrieben werden, indem Werte für die Gesellschaft und für das Umfeld erzeugt werden. Ich bin Star Trek-Fan. Und was mich an Star Trek immer so fasziniert hat, ist, das Essen kommt ja aus der Maschine. Das heißt, die Grundbedürfnisse sind alle gedeckt. Das heißt, die leben ja eigentlich nur zur Selbsterfüllung in irgendeiner Form und nehmen dort ihre Aufgaben wahr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Wohlstand, den wir jetzt haben, nicht drastisch zusammenbricht, das Risiko besteht deutlich, aber wenn uns dann der Ausweg gelingt und wir uns die Richtung entwickeln, wird es in diese Richtung gehen, dass ich eben schon gucke, okay, was Kunsthandwerk. Also was sind denn die großen Errungenschaften der Menschheit? Das ist ja Kunst im weitesten Sinne mit Musik und allem drum und dran. Ich denke schon, dass wir uns Neuschwanstein noch lange Zeit angucken werden, aber die Blocks auf dem Prenzlauer Berg wahrscheinlich eher nicht.
Wir hatten hier in der Kunsthalle Rostock gerade kürzlich eine interessante Veranstaltung. Da war ich zu einer Panel-Diskussion eingeladen. Da ging es auch um die Frage, welche Rolle spielt KI zukünftig? Und da hatten sie als Experiment Kunstwerk in Anführungszeichen geprintet und ausgestellt. Und man sollte dann mal erraten, welche von Menschen waren und welche von KI. Und das war gar nicht so leicht. Und da haben wir diskutiert, welche Rolle spielt Kunst eigentlich? Es ist ja was zutiefst Menschliches, ja. Und es hat nicht mit Logik unbedingt zu tun, sondern mit Intuition und mit einer metaphysischen Ebene vielleicht sogar. Und das, glaube ich auch, ist spannend, da hinzugucken, weil da ist sehr viel Seele von uns drin, was die KI so nicht kann, nie können wird, glaube ich.
Ich bin fest davon überzeugt, wenn es uns gelingt, den Menschen die Aufgaben zuzuordnen, die mit dieser Seele, die du gerade angesprochen hast, korrelieren, wo es dann Schnittmengen gibt, dann werden wir richtig gut und richtig stark und dann entwickeln sich die Menschen auch alleine, weil sie eben eine intrinsische Motivation dafür haben, da weiterkommen wollen, weil sie es interessiert. Du kennst das, wenn du ein spannendes Projekt hast, dann kannst du dich da stundenlang drin vertiefen und immer weitergehen und dann kommt der nächste Schritt und das nächste und du bist eigentlich kaum zu bremsen. Und wie kann ich es schaffen, und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Personaldienstleister, wie kann ich es schaffen, den Menschen genau an die Stelle zu setzen, wo sowas erleben kann? Und wie kann ich die ein oder andere dumme Entscheidung aus der Jugend relativieren, indem man jetzt eben diese Chancen und Möglichkeiten kriegt? Das ist ja der Knackpunkt.
Aber wie geht's dann los, wenn ihr mit jemandem arbeitet, der überhaupt keine Ahnung hat, der frustriert ist, der vielleicht noch irgendwie nicht so wirklich viel gerissen hat, weil ein paar Dinge schiefgelaufen sind? Vielleicht, wie startet ihr dann? Also guckt ihr, also es gibt ja so diese LinkedIn-Posts, schau nach deinen Leidenschaften oder schau, was dich interessiert. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber wie startet ihr? Wie geht das los?
Also der erste Schritt ist schon rauszufinden, will er oder muss er?
Okay.
Weil unsere Erfahrung ist, wenn er extrinsisch motiviert ist aufgrund von Vorgaben seitens der Arbeitsagentur oder wem auch immer, geht das meistens schief. Das muss schon irgendwo, er muss selbst die Situation erkannt haben, er muss reflektionsfähig sein, sonst hat man eigentlich keine Chance. Wenn diese Reflektionsfähigkeit da ist, guckt man mit demjenigen schon, was so grundsätzlich seine Ideen sind, was ihm im Leben schon mal Spaß gemacht hat, wo er gute Erfahrungen, wo er schlechte Erfahrungen gemacht hat, woran es lag.
Ja.
Und wenn man da ein bisschen reingegründet ist, ist der große Vorteil von Zeitarbeit, dass man eben auch Dinge ausprobieren kann. Und dann geht er eben mal in den Einsatz und holt sich da, verdient sich die ersten Spuren, entwickelt sich dann Stück für Stück und mit dem nächsten Einsatz in der gleichen Richtung kann er schon mehr. Oder er stellt eben fest, du, Schichtmodell habe ich jetzt probiert 3 Wochen, ich krieg's nicht hin, ich kann nicht schlafen. Gut, dann müssen wir eben einen Einsatz finden, wo du hinpasst. Schichtmodell ist offensichtlich nicht, dann guckt man irgendwo anders.
Ja.
Das sind ja die schönen Möglichkeiten über Zeitarbeit. Das ist einmalig in meinen Augen, dass ich eben auch dort verschiedenste Tätigkeitszweige, auch wenn ich keine Ahnung habe, eben mal ausprobieren kann. Dass ich da nicht gleich als Chef einsteige, ist auch klar. Ja? Ich muss eben Dinge lernen und bereit sein zu lernen. Was ich jetzt nicht übernehmen kann, so komplett, ist die Sozialisierung, Resozialisierung der Menschen. Das funktioniert auch nicht. Die müssen schon im passenden Umfeld sein.
Und da ist ja auch die Frage, der eine ist eher introvertiert oder hat vielleicht auch eine eigene neurodivergente Prägung, ja, ADS, ADHS ist ja auch gerade ein Thema, das viel diskutiert wird. Da muss man auch schauen, was passt eigentlich gerade für eine Umgebung, vielleicht sogar für eine Aufgabe, ne?
Genau. Ich glaube, dass das auch der Schlüssel der Zukunft sein wird. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen, ob es mit oder ohne unsere Hilfe ist, die Bewertungskriterien für die Zukunft ändern. Welche Fähigkeiten stecken denn in den Menschen, unabhängig von der Ausbildung? Und da rede ich jetzt nicht von der handwerklichen Ausbildung, das muss man immer lernen, das sind halt Handgriffe, ja? Das ist Gefühl. unbewusste Kompetenz so gesehen. Das muss ich 1000 Mal gemacht haben, dann kann ich es aus dem FF. Ich habe neulich einen gesehen, der konnte Fliesen exakt mittig brechen mit den Händen. Fand ich total faszinierend. Waren beide Teile immer gleich groß. Kann man eben nur, wenn man das viele Jahre gemacht hat. Aber die Bereitschaft, sich das auszuprobieren und zu machen und dann eben auch zu scheitern und sich das Scheitern einzugestehen, aber nicht als schlimm zu empfinden. Scheitern gehört dazu. Ich glaube, die einzige Schule des Lebens ist das Scheitern. Wenn es gut läuft, lerne ich nichts. Und das sind ja die Punkte da. Und wir können in den Gesprächen, versuchen wir, klappt natürlich auch nicht immer, eben auch den Kopf des Kandidaten für zu öffnen, wenn die Bereitschaft halt noch nicht da ist. Und dann geht's auch drum, die Vorlieben. Ja? ADHS ist ja ein schönes Thema. Die Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, obwohl es die gleiche Diagnose ist. Gibt eben auch schon Menschen, die wollen dann einfach nur ihre Ruhe haben und wollen den ganzen Tag das Gleiche machen. Ja, die sind ja eben für die Produktion oder für irgendwelche festen Prozesse. Wir hatten jetzt eine Kundenfirma, die hat Obst importiert, exportiert, der musste eben auch noch den ganzen Tag Bananenkisten packen. Ne? Der fand das super.
Ja.
Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in meinem nächsten Leben wäre ich U-Bahn-Fahrer.
Du sanierst Häuser, dachte ich.
Das auch. Das ist mein kreativer Bereich. Aber ich glaube auch, wenn man kreativer Geist ist, sich die Dinge im Kopf ausmalt, braucht man auch mal Zeit. Da muss man auch mal 5 Minuten aus dem Fenster gucken, um das Bild fertig zu malen. Und das ist jetzt wieder der Bogen zur Kunst. Wo fängt denn Kunst an? Ist die Kunst das Handwerk, dass ich jetzt in einem bestimmten Stilmittel, Impressionismus, meine Tupfen auf die Leinwand kriege? Oder ist die Kunst, dass ich das Bild im Kopf hatte und in der Lage war, mit meinen Fertigkeiten dieses Bild im Kopf auf eine Leinwand zu übertragen?
Das war übrigens auch bei der Veranstaltung in der Kunsthalle Rostock. Da war am Ende nämlich der Immendorf, dieser berühmte Künstler. Und sein bestes Bild wäre das gewesen, also ich bin kein Experte, aber sagt man, dass er selbst nicht mehr gemalt hat, dass er jemanden aber diktiert hat, so wie er sich das vorgestellt hat. Und der andere Künstler hat es dann am Ende auf die Leinwand gebracht. Und das gilt als sein bestes Bild. Fand ich auch interessant. Tobias, hast du abschließend noch ein Buch, was du mit uns teilen kannst, das dir gut gefallen hat?
Ja, mein Lieblingsbuch aktuell ist das von Pink, heißt der Autor, und das Buch heißt Drive. Und in dem Buch geht's um das Thema intrinsische Motivation. Wie entsteht sie? Was sind die Faktoren? Und wie kann ich intrinsische Motivation kaputt machen und auch Motivation verhindern durch Gratifikation? Nicht jedes Leistungsmodell in der Bezahlung motiviert wirklich. Es gibt eben auch Varianten, die einen demotivieren. Wann entsteht denn das? Und das ist eben, ich brauche einen Sinn. Es müssen sinnstiftende Tätigkeiten sein. Ich muss den Sinn erkennen. Und das ist auch Aufgabe des Arbeitgebers, dass mein Mitarbeiter den Sinn erkennt.
Dass er erkennbar ist.
Genau. Ich brauche Mastery. Ich muss die Möglichkeit haben, mich weiterzuentwickeln. Lernen, wachsen, weiterkommen, größer werden. Und ich brauche natürlich auch das Thema Autonomie. Der Mensch an sich möchte schon selbstständig tätig sein für sich und möchte seinen kleinen Verantwortungsbereich haben. Und wir haben unseren Mitarbeitern abgewöhnt, Verantwortung zu tragen. Und das ist einer der größten Knackpunkte in dieser Arbeitswelt, die wir aktuell haben, dass die Menschen die Verantwortung nicht tragen wollen. Wobei das ja sehr, sehr schönes ist, weil Verantwortung tragen heißt, ich kann die Entscheidungen treffen. Ich kann mich frei bewegen und ich kann vor allen Dingen, ja, wie soll ich das beschreiben, ohne Angst vor den Konsequenzen Entscheidungen treffen und Themen umsetzen.
Das, was wir ja im Privatleben und im Ehrenamt und in der Vereinswelt auch tun.
Genau. Es gibt nichts anderes. Das ist war ein schönes Ereignis neulich, wenn es den Rahmen nicht sprengt. Wir bauen jetzt Aufgabenpools. Wir sind dezentrales System, ja, mit 16 Standorten und wollen das Aufgaben zentralisieren, damit wir eben die Menschen, die jetzt durch KI rausfallen, durch Automatisierung, also Sachbearbeiter etc. pp., mit anderen Tätigkeiten auslasten. Das heißt, die suchen jetzt unsere Unterkünfte. Wir haben also ein eigenes kleines Reisebüro.
Okay.
Um den Mitarbeitern für ihre Einsätze dann die passende Unterkunft zu suchen.
Finde ich gut.
Und der Aha-Effekt in den Augen der Mitarbeiterinnen sind alles Damen, als ich gesagt habe, na guck mal, wenn du privaten Urlaub fährst, machst du doch genau dasselbe. Ja, dann machst du einfach hier beruflich. Ist doch super, kannst du doch, macht dir doch Spaß. Ja, stimmt, so habe ich das noch nie
gesehen. Muss man so mal frame.
Und das ist der Knackpunkt. Ich glaube, das macht auch den Menschen dann am Ende des Tages Spaß.
Ja.
Und am Ende kommt es auch darauf an. Wenn du Pech hast, hast du nur ein Leben, also.
Spannend, wir tun das alles in die Shownotes. Also Tobias ist auf LinkedIn aktiv, das solltet ihr mal auschecken, vernetzt euch da gerne und die Website natürlich auch. Hast du abschließend noch ein Wort an unsere Hörer und Hörerinnen?
Es gibt keine neue Arbeit und es gibt keine alte Arbeit und es gibt auch keine Work-Life-Balance. Harte Provokation an der Stelle. Weil Work ist Bestandteil von Life, weil Work ist Sinnstiftung. Und wenn ihr keine Sinnstiftung habt, dann sucht euch eine Arbeit, wo ihr Sinnstiftung habt, weil das ist das, was euch am Ende des Tages glücklich macht. Einen Fußabdruck hier zu hinterlassen, der Menschen bewegt, der Gesellschaft nutzt, der im Umfeld nutzt. Und das ist die Freude, die man am Ende des Tages erleben kann und sollte. Das ist für mich die neue Arbeit.
Sehr gut. Tobias, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Freude bei der Arbeit und natürlich auch beim Haus modernisieren und Umbau und Weiterbau.
Die werde ich haben. Herzlichen Dank und danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte.
Dank dir. Mach's gut. Bis bald, ne?
Ciao. Ciao.